Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Und wir warten nun schon seit ein paar Tagen auf weitere Neuigkeiten über die zurückgekehrten Gemälde aus Gotha. Noch werden sie auf Echtheit geprüft und wir nutzen die Zeit, um darüber zu reden, was dieser Vorgang eigentlich über den dubiosen staatlichen Kunsthandel zu DDR-Zeiten erzählt. Dann wollen wir wissen, warum Teile der männlichen und älteren Münchner Kulturszene immer noch den nach Sexualstraftaten verurteilten Chef der Musikhochschule hochleben lässt. Unter seinen Freunden viele prominente Namen. Außerdem sind wir noch zu Besuch in Havanna und in Basel. Und wir haben den Künstler Olaf Nicolai aus Anlass seiner neuesten Ausstellung über seine Liebe zum Buch befragt.
Das Buch ist ein Medium, was für mich persönlich ein wichtiges Sozialisationsmedium war. Ich bin durch Bücher geprägt worden, habe aber auch durch Bücher Dinge kennengelernt, die mir so nicht zugänglich gewesen wären. Es ist eine unglaubliche Ressource und es ist wie eine positive Droge.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und das war eine der besten Nachrichten der letzten Woche. Die Stadt Gotha bekommt nach 40 Jahren Gemälde zurück, die damals gestohlen wurden. Franz Hals war dabei, Holbein der Ältere, Van Dyck. Insgesamt 5 Bilder von unschätzbarem, vor allem auch kulturhistorischem Wert. Zurzeit werden sie in einem Labor begutachtet, ob sie es auch wirklich sind. Noch sind sie also nicht zu Hause. Außerdem steht auch noch eine Forderung der Besitzer an. Mehrere Millionen Euro, heißt es, offenbar als eine Art Rückzahlung, weil dieses Geld damals an die DDR gezahlt worden sein soll. Eine recht komplexe Lage, die noch geklärt werden muss, aber sie wirft ein Licht auf die zum Teil fragwürdigen Aktivitäten des staatlichen DDR-Kunsthandels. Damals wurden Museen bedrängt, Kunst in den Westen zu verkaufen, aber auch private Sammler wurden Opfer des Staates. Das alles beschäftigt den Kunstanwalt Ulf Bischoff, der jetzt im Studio ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wollen wir doch mal versuchen, ein bisschen mehr Licht in diesen Gotha-Kunstdiebstahl zu bringen, als das, was wir bisher wissen. Wir wissen eigentlich relativ wenig. Wir wissen, die Bilder sind zurück. Wir wissen aber nicht einmal, ob es wirklich die echten Bilder sind. Wir wissen nicht, wie viel die Stadt zahlen soll, Gotha zahlen soll, um sie zurückzubekommen. Wir wissen auch nicht einmal genau, wo sie eigentlich all die Jahre waren. Wissen Sie inzwischen mehr?
Also im Detail weiß ich auch nicht mehr. Es ist bekannt, dass die Besitzer, also die Anbieter, wohl eine Summe gefordert haben, die sozusagen etwas bei 5 Millionen ungefähr liegt und die Bilder jetzt wieder in staatlicher Obhut sind. Das ist günstig für die Rechtslage, weil damit der Besitz wieder übergegangen ist und es kommt eben jetzt darauf an, ob die Bilder im Strafrechtswege im Grunde eingezogen werden. Es wird ja ermittelt wegen Erpressung und Hehlerei oder ob sich Gotha dann auf dem Zivilrechtswege, also direkt mit den Anbietern einigt, sodass die Bilder dann tatsächlich für einen Betrag X zurückerworben werden.
Müsste denn Gotha etwas zahlen, um die Bilder zurückzubekommen?
Das kommt darauf an. Also grundsätzlich ist es so, dass im deutschen Recht Eigentum und Besitzer auseinanderfallen können. Es kann also durchaus sein, dass Gotha noch Eigentümer dieser Werke ist, der Besitz dann bei den Anbietern liegt. Nun haben die Anbieter, sind die auf Gotha zugegangen und dann steht eben der Vorwurf der Erpressung, möglicherweise der Hehlerei im Raum, weil sie Geld fordern für Diebesgut und der Besitz ist mittlerweile auch nicht mehr bei den Anbietern und insofern hat sich die Rechtslage zugunsten von Gotha verändert. Es könnte also durchaus sein, dass man eigentlich gar nichts mehr zahlen müsste.
Denn die Bilder sind ja nun nachgewiesenermaßen über einen Diebstahl, über eine Straftat dorthin gekommen, wo sie jahrzehntelang waren, nämlich außerhalb von Gotha, irgendwo, vielleicht bei einer Familie in Westdeutschland, vielleicht woanders. Und jetzt sind sie auf gutem Wege wieder zurück. Also da fragt man sich dennoch, warum ist da die Rede von Finderlohn, von zivilrechtlichen Lösungen? Wenn die Bilder wieder in staatlicher Hand sind, dann sollten sie doch einfach wieder nach Gotha kommen, oder? Ohne weitere Ausgleichszahlung, ne? Ist doch Diebesgut.
Es ist also relativ häufig in der Praxis, dass sich solches Museumsgut in heute privater Hand befindet. Und dann muss man im Grunde verhandeln mit den Besitzern.
Kann man nicht beschlagnahmen?
Das kommt auf die Umstände an. Das haben wir auch schon gemacht, dass man auf dem Strafrechtswege dann vorgeht. Es hängt aber immer ein bisschen davon ab, ob man den heutigen Besitzern nachweisen kann, dass sie im Grunde wussten, woher diese Dinge stammen.
Man sollte wissen oder sollte gewusst haben, was man da hat, oder?
Insbesondere, wenn die Bilder noch zusammen sind, wenn das also immer noch ein Komplex ist, dann liegt die Vermutung doch nahe, dass die Anbieter hier auch Kenntnis hatten. Von der Herkunft, zumal sie sich ja auch proaktiv in Gotha gemeldet haben. Also zumindest zum Zeitpunkt des Anbietens wussten sie ja, woher die Sachen stammen. Denn es hat sich ja sagen, ein Kollege dann in Gotha gemeldet und gesagt, hier, ich habe da was, seid ihr vielleicht interessiert?
Das heißt aber auch, dass die, die sich da gemeldet haben, nicht etwa die 5 Millionen einstreichen könnten, sondern eventuell selber noch strafrechtliche Konsequenzen vor sich haben, oder?
Das könnte passieren, was ermittelt wird. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man die strafrechtlichen Ermittlungen auch so ein bisschen als Druckmittel für die Verhandlungen verwendet, um da, sagen, flankierend die Dinge in die richtige Richtung zu lenken.
Wie sollte sich Gotha jetzt verhalten?
Also aus Gothas Sicht würde ich jetzt erstmal den Lauf der strafprozessualen Ermittlungen abwarten und abwarten, ob vielleicht im Zuge dieser Ermittlungen die Bilder sowieso eingezogen werden. Ja, man wartet im Grunde diese Ermittlungen ab, was dann passiert, und kann ja nebenbei auch noch verhandeln und hoffen, dass die Summe dann niedriger wird.
Aber könnte es denn sein, Sie haben sich ja damit beschäftigt, dass der auch sehr dubiose DDR-Kunsthandel, der staatliche DDR-Kunsthandel, der unter dieser Oberfirma kommerzielle Koordinierung Alexander Schalt-Kulatkowski unter Kunst und Antiquitäten GmbH ja, glaube ich, 16, 17 Jahre lang aktiv war mit insgesamt 450 Millionen D-Mark Umsatz, dass die damals involviert waren in diesen Diebstahl, dass es staatlicher Kunstraub war aus den eigenen Museen, ist das denkbar?
Es gab diese Vermutungen immer wieder. Ich habe da immer gewisse Zweifel gehabt, weil der Bereich Coco sehr mächtig war, der Bereich kommerzielle Koordinierung, und die im Grunde keinen Seiteneingang benutzen mussten, um an die Dinge zu gelangen. Die konnten also durch die Vordertür reinspazieren und, wenn sie wollten, auf die Ware zugreifen, in den Museen weniger, aber sonst hatten die ja genügend Quellen, um an diese Dinge zu gelangen. Deswegen habe ich diese Theorie immer als skeptisch gesehen, aber bei diesen Herrschaften überrascht mich auch nichts. Also warten wir mal ab, was da noch rauskommt. Es könnte also auch natürlich sein, dass offizielle Stellen da ihre Finger im Spiel hatten. Man hat natürlich immer wieder Druck auf die Museen ausgeübt und versucht, sie dazu bewegen, auch Depotware abzugeben, also legal, halblegal im Grunde zu veräußern. Aber das ist dann über offizielle Kanäle gelaufen, und immer wieder ist man an verschiedene Museen herangetreten und hat gesagt, hier, wir müssen unseren Exportplan erfüllen, was könnt ihr denn bereitstellen? Und auf diesem Wege sind dann tatsächlich Kunstwerke verschwunden, aber nicht, meines Wissens nach, nicht durch Einbrüche durch die Hintertür.
Wie genau ist man an diese Objekte gekommen aus den Depots? Jeder gute Museumsdirektor und Museumsdirektorin wird ja wohl darauf geachtet haben, dass man eben nichts dem Staat einfach so überlässt, damit es ist irgendwie verhökert, ne?
Ich weiß gar nicht, ob man das so unterscheiden kann, Museumsdirektor und Staat. Also wer der Museumsdirektor war, der hatte schon eine gewisse Staatsnähe auch und war dann individuell empfänglich für solche Ansinnen. Und das ist auch regional dann unterschiedlich und hing sehr von der Person des jeweiligen Direktors ab, wie er auf solches Ansinnen dann reagiert hat.
Gab es denn Helden, die sich gewehrt haben?
Helden weiß ich nicht, aber es gab sicherlich die große geplante Aktion Anfang der 70er Jahre, als man eben dachte, man könnte das Exportaufkommen hauptsächlich mit dem Export von Museumsgütern stemmen. Und daraufhin haben sich dann also insbesondere die Mitarbeiter der Berliner Museen in einem offenen Brief an die vorgesetzten Stellen gewendet und gesagt, also das ist jetzt hier nicht unsere primäre Aufgabe, die Museumsdepots zu plündern und Dinge für den Export bereitzustellen.
Und waren damit erfolgreich? Haben sich erfolgreich wehren können?
Von diesem Plan wurde dann abgelassen, wohl auch, weil man befürchtete, dass ein massenhafter Export aus den Museen ruchbar werden könnte und das dann natürlich entsprechend auch in der bundesdeutschen Presse als Verfall des Sozialismus dargestellt wird. Und deswegen, das war dann so ein Motivbündel, dann hat man das fallen lassen, diesen Plan, hat sich auf andere Praktiken verlegt, hat aber nie abgelassen davon, im Einzelfall eben die Museen zu drängen, unter Druck zu setzen, wenn die Devisen brauchten, dann auch irgendwie einen Gegenwert bereitzustellen.
Kann man das beziffern, kann man das genauer sagen, wie viel aus DDR-Museen in den zwangsweise sozusagen über den DDR-Staat, über den staatlichen DDR-Konzern in den Westen gegangen ist?
Da ging es in jedem Fall um mehrere hundert Objekte, wenn nicht noch wesentlich mehr.
Ist die Spur dieser Objekte nachvollziehbar bis heute?
Die ist im Einzelfall nachvollziehbar, ja. Sie können also dann durchaus sagen, wohin diese Stücke gelangten, in verschiedene Auktionshäuser, und dann verliert sich im Einzelfall die Spur wieder. Sie können also den Weg nachvollziehen vom Museum bis zum Export, bis zum Abnehmer im Einzelfall.
Und sind einige dieser Objekte wieder zurückzuholen an die ostdeutschen Museen?
Das ist schwierig. Man kann die Systeme nicht vergleichen, aber das ist ein bisschen die Konstellation der entarteten Kunst. Letztlich war das ja eine Entscheidung des Staates. Auch die Museen gehörten ja zum Staat. Das galt das Prinzip der Gewalteneinheit. Und wenn der Staat für sich beschließt, bestimmte Dinge aus seinen Museen auszusondern, dann ist es eben schwierig, später zu sagen, das wollten wir aber nicht. Das muss man sich dann im Grunde auch zurechnen lassen.
Unterm Strich, wenn Sie jetzt zurückschauen auch auf die Aufarbeitung, die juristische, aber auch die politische Aufarbeitung. Es gab ja in den 90er Jahren einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der sozusagen auch die Aktivitäten der Kunst- und Antiquitäten GmbH, die ja zu diesem Dunstkreis der kommerziellen Koordinierung unter Schalko-Latkowski gehört hat, versucht hat aufzuarbeiten. Aber dennoch hat man den Eindruck, da ist wenig passiert, wenig aufgearbeitet worden. Wie schätzen Sie eigentlich diese Aufarbeitung ein, was den staatlichen DDR-Kunsthandel und seine dubiosen Praktiken zum Teil angeht?
Im Grunde fängt die systematische Aufarbeitung gerade erst an. Es gibt jetzt in jüngster Zeit ein erstes Pilotprojekt, was sich mal sozusagen mit einigen punktuell ausgewählten Museen und deren Depots beschäftigt hat, im Hinblick auf fragwürdige Provenienzen nach 1945. Und die Befunde, die sind doch alarmierend. 1-8% in jedem Haus mehrere hundert Objekte, hinter denen ein Fragezeichen der Provenienz dann steht. Also wir sind ja erst am Anfang, wobei ich nochmal sage, das Gros dieser Stücke ist gar nicht in den Museen, sondern in den Kunsthandel eingeschleust worden und verstreut über dem internationalen Kunstmarkt.
Also da ist noch viel zu tun auf dem Gebiet.
Da ist noch viele Jahre zu tun.
Auch für Anwälte wie Ulf Bischoff. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und das ist vielleicht der Moment, um eine kleine Reise nach Kuba zu unternehmen. Zu einem der wichtigsten Festivals für den lateinamerikanischen Film. Burkhard Birke ist für uns hingefahren, denn er wollte wissen, welche Filme laufen dort, unter welchen Bedingungen, welche Rolle spielt vielleicht noch die Zensur. Vor allem auch, welches Bild von Lateinamerika entsteht. Und hier ist ein Bericht.
Jedes Jahr nehme ich Urlaub, um mehrmals am Tag ins Kino zu gehen. Denn zum einen ist Kino Kultur und zum anderen lerne ich etwas über den Charakter anderer Völker. Für Magda ist das Filmfestival ein Muss und ein Genuss. Für 10 kubanische Pesos, umgerechnet 40 Cent, bekommt sie einen Block mit 7 Eintrittskarten, die für alle Filme gültig sind. Selbst für Arbeiter und Rentner mit Monatseinkommen zwischen 10 und 40 Euro im Schnitt ist das billig. Heute stehen Magda und ihre Freundinnen für den argentinischen Dokumentarfilm Lateinamerika, umkämpftes Territorium, an. Wir hinterfragen das Gesellschaftsmodell für Lateinamerika. Wollen wir es uns von den großen Mächten vorschreiben lassen oder finden wir einen eigenen Weg für den Kontinent, der es erlaubt, Millionen Lateinamerikaner aus der Armut zu führen? Erläutert Regisseur Esteban Alfredo Cuevas. Interviews mit vornehmlich linksliberalen Ex-Präsidenten, angefangen vom Brasilianer Lula über Paraguays Lugo bis hin zum Bolivianer Morales vor seinem Sturz, prägen den Ton einer eindeutig ideologischen Debatte. Solche Dokumentarfilme, viele auch über die Helden der kubanischen Revolution und des kubanischen Kinos, bilden eine tragende Säule des Festivals. Der Wettbewerb, zu dessen Auftakt eine der prägenden Figuren des mittlerweile 60-jährigen kubanischen Filminstituts ICAIC, Manuel Pérez, mit dem Preis der Ehrenkoralle geehrt wurde, präsentiert daneben Werke in den Kategorien Feature, Erstlingswerke, Kurz- und Trickfilme. Spanien und Deutschland wird in diesem Jahr ein spezielles Panorama geboten, unter anderem mit Filmen wie Fortschritt im Tal der Ahnungslosen von Florian Kunert. Statt über 500 werden in diesem Jahr jedoch nur gut 300 Filme präsentiert. Zum einen, weil nicht so viele Vorführungssäle wie in früheren Jahren zur Verfügung stehen. Zum anderen, weil Festivaldirektor Ivan Giroux mehr auf Klasse als auf Masse setzen will. Die kritische Versorgungs- und Finanzlage Kubas spielt zweifelsohne aber auch eine Rolle. Ivan Giroux. Für jeden Film müssen wir die Rechte für jede Vorführung entrichten. Einige Rechte bekommen wir trotz unserer Bemühungen nicht, weil sie nicht verfügbar waren oder die Rechte verkauft. Wenn ein französischer Film an einen US-amerikanischen Verleih geht, dann erwirbt der meist auch die Rechte für Kuba oder ganz Lateinamerika. Das erschwert die Sache. Das Embargo lässt grüßen. So bietet das Festival dieses Mal weniger international renommierte Filme als vielmehr eine Fülle an Produktionen junger lateinamerikanischer Filmemacher. Mehr als 2/3 aller Filme auf dem Festival stammen aus Lateinamerika, besonders stark vertreten Argentinien. Mit Heroic Losers, einer Komödie mit Ricardo und Chino Darín in den Hauptrollen, hatte das Festival auf alle Fälle einen würdigen Auftaktfilm. Zu Zeiten der großen Depression in Argentinien werden Bewohner eines gottverlassenen Dorfes in der Pampa ausgetrickst und um ihre Ersparnisse in US-Dollar gebracht, die sie eigentlich in eine Genossenschaft stecken wollten. Rache ist süß und war ganz nach dem Geschmack eines total Kinobegeisterten, ja man ist fast geneigt zu sagen, Kinobesessenen kubanischen Publikums.
Todo super bien, me encantó. Muy bien.
Super, besser als Ricardo Darín kann man kaum spielen. Gutes Drehbuch, gute Kameraführung, überraschende Elemente. Meint Gabriela, die sich auf Nachfrage als deutsch sprechende kubanische Touristenführerin entpuppt und über das Festival sagt.
In allgemeiner, ich finde das als eine Opportunität für alle, um etwas, das normalerweise in anderen Ländern sehr teuer ist. Und bei uns, das ist etwas normal. Es ist einmal im Jahr und ist für alle, was wir hier sehen können. Es ist spektakulär.
Denn das hat Havanna wohl mit der Berlinale gemein. Beides sind Publikumsfestivals und bieten Gelegenheit zum direkten Dialog mit den Machern.
Burkhard Birke auf dem Filmfestival in Havanna.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eigentlich ist es ja eine klare Sache. Der ehemalige Chef der Münchner Musikhochschule ist rechtskräftig verurteilt wegen sexueller Nötigung. Siegfried Mauser heißt er. Dafür geht er auch ins Gefängnis. Und doch hat er weiter viele Unterstützer, auch nach der Verurteilung. Von Peter Sloterdijk über Hans Magnus Enzensberger und Michael Krüger bis zu höchst renommierten Musikern und Komponisten wie Wolfgang Riem, Helmut Lachenmann und Jörg Wittmann. Und jetzt feierte das Lyrikkabinett in München 30-jähriges Bestehen. Das Lyrikkabinett, einer der wichtigsten Orte für Lyrik in München. Und es fehlten zwei Gäste bei dieser Feier, nämlich Dichterin Birgit Müller-Wieland und Kunstminister Bernd Siebler. Tobias Krone in München. Boykottierten die beiden da, also den Jubiläumsredner Michael Krüger?
Ja, das kann man wohl sagen, auch wenn der Kunstminister Bernd Siebler das Ganze nicht verstanden wissen will als eine Kritik an der Institution des Lyrikkabinetts, das ihm sehr am Herzen liege, gerade weil es auch regionale Lyrik sehr gefördert habe in der letzten Zeit. Aber Bernd Siebler blieb der Veranstaltung vergangene Woche fern, diesem Jubiläumsfestakt, diesem 30-jährigen, da die Begrüßung der ehemalige Hansa-Verleger Michael Krüger vorgenommen hat. Und dieser hat ja bis zuletzt seinen Freund Siegfried Mauser eben wegen sexueller Nötigung verurteilt, verteidigt. Und das hat er mir heute nochmal erzählt, Bernd Siebler.
Es geht um diese ganze Causa Mauser. Und ich denke, dass hier ein klares Signal gesetzt werden muss, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Das war mir persönlich ganz, ganz wichtig, deutlich zu machen, dass bei Dingen, die rechtlich eindeutig geklärt sind, Eindeutigkeit gefordert ist. Und deshalb wollte ich dieses Zeichen setzen.
Ja, dass also ein CSU-Minister wegen eines MeToo-Falls eine Veranstaltung ferngeblieben ist, das gab es auch noch nie. Es zeigt für mich auch die Bedeutung dieses Falls im Münchner und im bayerischen Kultur- und Politikbetrieb.
Und abgesagt hatte auch die Lyrikerin Birgit Müller-Wieland, die ja wirklich eine wichtige auch Figur ist im Münchner Literaturbetrieb und auch für dieses Lyrikkabinett, auch aus Protest, wie man hörte. Wie hat sie das genau begründet?
Ja, vor allem mit der Analyse, also einer mehreren Seiten langen Analyse eines Gedichts Michael Krügers, das interessanterweise auf der Facebook-Seite von Siegfried Mauser gepostet worden ist. Wie alles zusammenhängt, heißt es. Es handelt unter anderem von Richtern und Staatsanwälten, die sich das Fell von Schafen überziehen und, Zitat, Recht sprechen sollen, auch wenn es kein Recht zu sprechen gibt. Hochmut und Dünkel werden in den Stoff gewebt, Zitat Ende. Also darin lässt sich meiner Ansicht nach unschwer eine Kritik an der Justiz erkennen, die ja Siegfried Mauser schuldig gesprochen hat. Birgit Müller-Wieland sieht das in ihrer schriftlichen Begründung der Absage ähnlich. Wir haben das mal nachsprechen lassen.
Werden doch Schafe gemeinhin als wenig intelligent erachtet, oder aber sie gelten als schwer unterschätzte Tiere, die sehr wohl lernfähig sind, genügsam, kooperativ, wie auch immer. Sie müssen für Menschengruppen herhalten, die ihres Amtes laut diesem Text offenbar nicht würdig sind, und man kann nur mutmaßen, was uns der Dichter mit der Verbindung von Machtmissbrauch, den sexuellen Verbrechen der Kirche und der Widmung für einen Sexualstraftäter sagen will.
Also man muss dazu sagen, ihr, Birgit Müller-Wieland, ist es zu verdanken, dass dieses Facebook-Gedicht überhaupt in die größere Öffentlichkeit gelangt ist. Sie schreibt in ihrer schriftlichen Begründung auch, hier werde Lyrik, hier werde Hölderlin, der dann später in dem Gedicht noch vorkommt, und hier werde auch das ganze Netzwerk Münchner Kulturschaffenden missbraucht, um einen Sexualstraftäter reinzuwaschen.
Wir stehen hier offenbar.
Michael Krügers Gedichte sind Äußerungen eines Intellektuellen, der sich der Manipulation seines angeblichen Freundes entweder nicht entziehen kann oder will und der mit anderen Intellektuellen Deutschlands ein Bollwerk an Ignoranz und Menschenverachtung aufgebaut hat, was in der gegenwärtigen politischen Situation höchst beunruhigend ist.
So das Fazit von Birgit Müller-Wieland.
Ja, da habe ich einfach mal ein bisschen dazwischen gesprochen bei diesem Statement, bei diesem auch sehr starken Statement von ihr. Aber wir haben es ja schon gehört, also die Münchner Kulturszene ist offenbar gespalten. Umso interessanter wäre es natürlich zu hören, wie die Reaktionen auf diese Analyse von Müller-Wieland waren.
Ja, nicht nur in der Münchner Literaturszene, sondern auch in den Medien. FAZ-Kulturjournalist Edo Rehns zum Beispiel, der hat in einer Glosse geschrieben, man könne zwar dieses Schafsgedicht als skeptisch gegenüber dem Rechtsstaat interpretieren, müsse aber darin nicht unbedingt eine Verharmlosung Mausers Taten sehen, wie das Müller-Wieland tut. Die Dichterin selbst kritisiert wiederum an dieser Glosse eine Passage, nämlich dass ihr offener Brief gleichsam, Zitat, aus der zweiten Reihe abgeschickt worden sei. Und das lässt ja Müller-Wieland eher kleiner erscheinen, als sie ist. Sie ist ja immerhin mal in die Longlist des Deutschen Buchpreises 2017 gekommen mit ihrem Roman Flugschnee. Und das sei, so Müller-Wieland, auch wiederum eine Strategie, weibliche Anklägerinnen in MeToo-Fällen zu diskreditieren als Wichtigtuerinnen, die sich damit nur nach vorne spielen wollten. In einem Interview hat mir heute Rehns gesagt, diese zweite Reihe, die beziehe sich allerdings nicht grundsätzlich auf Birgit Müller-Wieland, sondern nur auf ihre Rolle beim Festakt als Gast. Hier habe ich seinen O-Ton.
Also jemand, wo man sagt, ja, ein Gast ist nicht gekommen, aber es ist ja nicht so, dass ein Redner oder der Hauptredner nicht erschienen ist, womit man ja die Veranstaltung als solche dann auch eher tangiert hätte. Das war mit zweiter Reihe gemeint. Es war nicht böse oder abschätzig gemeint.
Den Boykott von Birgit Müller-Wieland hält Edo Rehns allerdings trotzdem für übertrieben. Man könne ja einem Michael Krüger die Hand geben, auch wenn man seine Positionen nicht teile. Und das ist ja offenbar auch die Meinung von vielen im Münchner Kulturleben, die auch auf dieser Veranstaltung waren.
Dann bleiben wir nochmal bei Michael Krüger, dem ehemaligen Hansa-Verleger und Lyriker, eine wirklich wichtige Figur, nicht nur im Münchner Kulturleben, generell im gesamten deutschen Kulturleben. Und das Lyrikkabinett ist ja wiederum auch ein wichtiger Ort für Poesie. Wie reagiert man dort eigentlich auf diesen gesamten Vorgang? Und vor allem auch, wie oder überdenkt man eventuell das Verhältnis zu Michael Krüger im Lyrikkabinett?
Ja, das habe ich mir irgendwie auch gedacht, als ich da mal angerufen habe. Holger Pilz, geschäftsführender Vorstand, hat mit mir gesprochen, wollte aber kein Interview geben. Er hat nur gesagt, er bedauere das Fernbleiben eben von Kultusminister Bernd Siebler. Er wolle das aber nicht weiter kommentieren. Ein Jubiläumsakt des Lyrikkabinetts habe eben nichts zu tun, weder was mit dem Fall Mauser noch mit den Gedichten Krügers, auch wenn man wiederum sagen muss, auf dieser Veranstaltung in Krügers Rede wiederum war zu entdecken, wer das hören wollte, Seitenhiebe gegen die, Zitat, gängigen moralischen Absolutismen damals und heute. Und das spricht natürlich wieder dafür, dass Krüger es sich auch auf dieser Veranstaltung nicht hat nehmen lassen, auch wiederum gegen seine KritikerInnen zu schießen.
Und haben Sie Michael Krüger nochmal versucht, auch zu einem Statement zu bewegen?
Ich habe es versucht in einem längeren Mailwechsel, allerdings ist er derzeit in Wien telefonisch nicht zu erreichen und feiert heute seinen 76. Geburtstag.
Tobias Krone über einen andauernden Streit um den verurteilten Siegfried Mauser, den ehemaligen Präsidenten der Münchner Musikhochschule. Ich danke Ihnen sehr für diese Hintergründe.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Budapest haben am Abend mehrere tausend Menschen für die Freiheit der Kunst demonstriert. Ihr Protest richtet sich gegen ein geplantes Gesetz des rechtsgerichteten Ministerpräsidenten Orbán. Demnach soll die Regierung über einen nationalen Kulturrat die strategische Lenkung über alle Bereiche der Kultur ausüben. Angeführt wurden die Proteste am Abend vom neuen Budapester Bürgermeister Korasoncs, der als Sieger aus den Kommunalwahlen hervorgegangen war. Wenn wir die Freiheit der Theater verteidigen, verteidigen wir die Freiheit der Stadt, sagte der neue Bürgermeister. In Los Angeles sind die Nominierungen für die Golden Globes bekannt gegeben worden. Insgesamt wird der begehrte Filmpreis in 25 Kategorien vergeben. Die Verleihung der Golden Globes findet am 5. Januar in Beverly Hills statt. Katharina Wilhelm.
Jetzt schon gewonnen haben die Streaming-Dienste, die in diesem Jahr besonders stark vertreten sind. Allein für den besten Film des Jahres in der Sparte Drama sind drei Produktionen von Netflix nominiert worden, nämlich Marriage Story, The Irishman und Die zwei Päpste. Insgesamt führt der Streaming-Dienst Netflix mit 17 Nominierungen für Filme und TV-Serien. Zu den Favoriten im Bereich Film gehört in diesem Jahr das Ehedrama Marriage Story von Noah Baumbach mit Scarlett Johansson und Adam Driver in den Hauptrollen. Der Film hat insgesamt 6-mal die Chance auf einen Golden Globe.
Die Geschichten, die in der ARD-Krimireihe Tatort erzählt werden, stammen überwiegend von Männern, denn Frauen sind als Autorinnen deutlich in der Minderheit. Nach Angaben der Initiative Tatort Drehbuch kamen die Drehbücher 2016 immerhin noch zu 20% von Frauen, 2018 dagegen waren es nur noch rund 6%. Die neue Initiative will das ändern, mitgegründet wurde sie von Dorothee Schön, die selbst Drehbuchautorin ist. Wie sie im Bayerischen Rundfunk sagte, stößt ihre Aktion auch bei den Zuschauern auf positive Resonanz.
Sie glauben irgendwie, dass eine bestimmte Entwicklung im Tatort, ich sage jetzt mal zu immer mehr Gewalt, immer mehr Blut, immer mehr Ballereien, ihnen überhaupt nicht behagt und sie das Gefühl haben, dass es dem Tatort gut täte. Es würden da auch ein paar mehr Frauen schreiben. Ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, dass Frauen da vielleicht die psychologischeren Krimis schreiben, aber es gibt vielleicht eine Tendenz, dass Frauen einen anderen Blick auf die Gesellschaft haben, vielleicht auch einen anderen Blick auf Opfer oder auf Täter, der interessant wäre, erzählt zu werden.
Der Jazz-Trompeter Herbert Joos ist tot. Nach schwerer Krankheit ist er am Wochenende in Baden-Baden gestorben. Joos stammte aus Karlsruhe und studierte an der dortigen Musikhochschule Kontrabass. Mitte der 1960er Jahre schloss er sich dem Modern Jazz Quintett Karlsruhe an. Große Anerkennung erfuhr er auch im legendären Vienna Art Orchestra, dessen Mitglied er 3 Jahrzehnte lang war. 2017 erhielt er den Landesjazzpreis für sein Lebenswerk. Joos wurde 79 Jahre alt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir Deutschen lesen immer weniger. Jedes Jahr gehen die Umsätze auf dem Buchmarkt zurück. Das können auch die E-Books nicht ausgleichen. Was heißt das für das Buch als Kulturgut? Der Künstler Olaf Nicolai, schon auf der Venedig-Biennale und der Documenta vertreten, zeigt jetzt neue Arbeiten in Darmstadt zum Thema Buch. Eine sehr persönliche Hommage an ein Kulturgut. Rudolf Schmitz hat sie sich angeschaut.
Oh, Ein Regal mit 7 durchschnittenen Steinen. Dazu kleine Filme, die diese Oberflächen in Nahsicht erkunden, begleitet von 7 Liedern der Sängerin Noa Frenkel. Sie hat dem Künstler ihre Gesangsideen als akustische Postkarte geschickt. Diese Installation empfängt die Besucher. Sie ist exemplarisch für Olaf Nicolais Arbeitsweise.
Diese 7 Postkarten für Innsbruck, wo eine Sängerin Noa Frenkel Steinschnitte wie Notation behandelt hat, hat etwas, was mich sehr fasziniert, nämlich wie kann man Dinge übersetzen und was passiert, wenn man sie übersetzt, wenn auf einmal ein Steinschnitt eine Notation für ein Lied sein kann. Zugleich hat es auch was mit Verstecken zu tun, also was ist in so einem Stein, den man, wenn man ihn aufschneidet, ja gar nicht weiß, was man darin vorfindet, eigentlich enthalten. Und das klingt jetzt sehr willkürlich, sind aber eigentlich Techniken, mit denen künstlerisch viel gearbeitet wird.
Zumindest im Fall von Olaf Nicolai. Gut gelaunt, eloquent wie immer, führt er durch seine Ausstellung. Seine Arbeiten zum Thema Buch sind, zurückhaltend formuliert, komplex. Da gibt es die Bildtapete mit sämtlichen Titeln der von der römischen Galeristin Maria Colao vertretenen konzeptuellen Buchkunst, akzentuiert von Grafik der entsprechenden Künstler. Die finden sich dann wieder in einem Fotoleporello des Museums Mario Prats, einer Villa im Stil des 19. Jahrhunderts, wo Olaf Nicolai sie als gerahmte Fotografien, Erinnerungen ans 20. Jahrhundert, aufgestellt hatte. Porträt einer Galeristin durch die von ihr geliebten Bücher. Und Liebe zum Buch, das gilt zweifellos auch für Olaf Nicolai.
Das Buch ist ein Medium, was für mich persönlich ein wichtiges Sozialisationsmedium war. Ich bin durch Bücher geprägt worden, habe aber auch durch Bücher Dinge kennengelernt, die mir so nicht zugänglich gewesen wären. Es ist eine unglaubliche Ressource und es ist wie eine positive Droge. Und Bücher haben was ganz Faszinierendes, nicht nur als Medien Dinge zu dokumentieren oder Informationen zu transportieren. Das ist auch haptisch und das ist auch was Wichtiges, was man in der Ausstellung erfahren kann, dass das körperliche, physische des Buches Optionen für Gestaltungen anbietet, die selbst wieder sehr wichtig werden, wenn man artikulieren möchte, wenn man gestalten möchte.
Auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Bauhaus hat der Künstler mit einer Soap-Opera reagiert. Dort geht es in amüsanter Form um die vom Bauhaus zwar angekündigten, aber nie geschriebenen Bücher.
Das Abwesende im Anwesenden, das ist etwas, was ich nicht nur faszinierend finde, sondern was sehr virulent ist. So, das Abwesende ist durch unsere Imagination auch da, es wird durch sie erzeugt. Und dieser Möglichkeitsraum, das ist für mich der Raum, in dem das Spannende stattfindet, was mich interessiert, wenn ich arbeite.
Und Bücher, das können für Olaf Nicolai auch Radiofundstücke von Protestbewegungen aus unterschiedlichen Ländern sein, wie in seiner Arbeit für die letzte Documenta. Oder fotografische Erkundungen des Drehortes von Zabriskie Point, des Films von Antonioni, kombiniert mit einem urheberrechtlich geschützten Text über Michel Foucaults LSD-Konsum während seines Aufenthalts in Kalifornien. Michelangelo Antonioni, Michel Foucault, Raymond Roussel, das sind natürlich die Inspirationsquellen einer gewissen Generation. Also ein ziemlich exklusives Wissen, das da verarbeitet wird?
Die Arbeiten beziehen sich natürlich auf Dinge, die ich kenne oder Dinge, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, die mich interessieren und die ich dann erst kennengelernt habe. Sie sind aber als Arbeiten, so hoffe ich zumindest, selbst wieder Dinge, die Leute in der Art, wie sie ihnen begegnen, für sich erschließen können. Das heißt nicht, dass jeder all diese Referenzen, die solche Arbeiten aufrufen, kennen muss oder sich mit ihnen beschäftigen muss. Er kann diese Arbeiten auch wirklich einfach genießen. Er kann ein Lied sich einfach auch nur anhören.
Ein toller Optimismus, den Olaf Nicolai da vertritt. Und das macht diese Ausstellung dann auch so mitreißend. Kunst als Droge für alle.
In Darmstadt bis Ende März, Olaf Nicolai, für uns gesehen von Rudolf Schmitz.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir bleiben noch bei der Kunst hier in Deutschlandfunk Kultur. Die Ungleichheit, die soziale Spaltung, das ist jetzt Thema. Sie wird ja auch nicht besser, das wissen wir. Das geht schon damit los, dass der Zugang zu Bildung und Kultur in Deutschland immer noch stark von der sozialen Herkunft abhängt und damit ja, soziale Ungleichheiten über die Generationen hinweg reproduziert werden. Ökonomie der Ungleichheit, diesen Titel hat das Kunstmuseum in Basel für seine neue Ausstellung gewählt und eine interessante Kombination hinbekommen, nämlich alte Werke aus der eigenen Sammlung, das sind Dürer, Hans Holbein der Ältere zum Beispiel, kombiniert mit aktuellen Werken. Johannes Halder hat sich umgeschaut.
Das Thema ist gewiss nicht neu. Schon im 16. Jahrhundert hatten niederländische Maler dargestellt, wie ganze Armeen bewaffneter Handelsschiffe über die Meere segelten, um die Welt ökonomisch zu erobern und ferne Kolonien auszubeuten. Und Pieter Bruegel der Ältere schildert um 1570 in einem Kupferstich, wie Landarbeiter in den Gärten ihrer Herrschaften schuften, während diese sich gleich daneben ungeniert vergnügen. Beide Beispiele sind hier zu sehen und wenn uns der chinesische Regisseur Wang Bing in einem 15 Stunden langen Film den unerträglichen Alltag chinesischer Textilarbeiter vor Augen führt, deren Schicht eben jene 15 Stunden dauert, ist klar, dass sich an der beklagenswerten Ungleichheit zwischen Arm und Reich so gut wie nichts geändert hat, sagt der Kurator Sören Grammel.
Die Ausstellung schlägt da eigentlich einen Bogen bis zurück zu Beginn des 16. Jahrhunderts, wo die Globalisierung beginnt, nämlich mit der sogenannten Entdeckung der Welt, die auch eine Eroberung und Vereinnahmung der Welt war und wo eigentlich ganz viel der Spielregeln, die damals aufgebaut worden sind, die haben ja im Grunde eine Kontinuität für die heutige Situation.
In 13 Räumen breitet sich das Drama aus. Da sehen wir die originale Steuererklärung eines amerikanischen Sklavenhalters von 1815, in der 140 Menschen als Besitz deklariert sind, wie Kutschen oder Vieh. Und fassungslos stehen wir vor einem bizarren Metallkäfig, den der neuseeländische Künstler Simon Denny nachgebaut hat. Es ist, man mag es kaum glauben, ein optimierter Arbeitsplatz für den Amazon-Konzern, der seine Beschäftigten wie Leibeigene behandelt und kontrolliert.
Das ist ja diese irre Geschichte, dass Amazon ein Patent eingereicht hat beim amerikanischen Markenamt über einen Käfig, in den die Arbeiter dann drin sitzen. Der ist von außen verriegelbar, nicht von innen, quasi eingesperrt ist. Da sind Greifarme dran, Rollen drunter. Die Idee war, damit können die in gewissen Lagerbereichen eben rumrollen, die Waren entnehmen über die Greifarme. Und das Komische ist ja, dass der Amazon-Gründer Jeff Bezos, also der derzeit geschätzte reichste Mensch der Welt, sich solche Leute oder die Leute, die für solche Leute arbeiten in solchen Firmen, solche Erfindungen ausdenken.
Der Käfig wurde dann zwar nie gebaut, doch der Konzern hat inzwischen raffiniertere Methoden auf Lager. Die Mentalität ist die gleiche. Die Schau versucht ein bisschen viel. Sie behandelt Klimawandel und Rohstoffmonopole, Migration und Menschenhandel, Finanzmarkt, Kriege und Verteilungskonflikte, Kapitalströme, die außer Kontrolle geraten sind. Das System ist nicht mehr greifbar, sondern fluktuiert durch die ganze Welt, die damit zur Ware geworden ist, mit prosperierenden Metropolen und ausgebeuteten Peripherien. Manches ist mehr soziologische Studie als Kunstwerk. Man muss sich mühsam durcharbeiten. Da gibt es eine 14 Meter lange Wandtapete über die Verflechtungen des globalen Ölgeschäfts oder die Arbeit von Andreas Siegmann, der in jahrelanger Fleißarbeit erschreckende Fakten zu den Saatgutmonopolen zusammengetragen hat. Die Frage ist nur, wer sich hier die Zeit nimmt, diese Schautafeln zu studieren. Und wenn der irische Künstler Richard Mosse das menschliche Elend der berüchtigten Flüchtlingslager auf Lesbos in perfekt durchkomponierten Videos verarbeitet, hat man das Gefühl, dass er das Grauen eher ästhetisch verklärt als erklärt. Freilich, Lösungen gibt es hier keine und eine Absolution unseres schlechten Gewissens durch die Kunst schon gar nicht. Andererseits, die rot und weiß gesprenkelte Tulpe, die Maria Sibylla Merian um 1680 aquarelliert hat, ist nicht weniger schön, wenn man weiß, dass die exotischen Blumen damals Spekulationsobjekte waren, die den ersten dokumentierten Crash der Wirtschaftsgeschichte ausgelöst haben. Und so hat der Kurator keine Angst, dass die ästhetischen Appelle dieser äußerst anregenden Schau wirkungslos verpuffen.
Die Kunst ist ja nicht selber die Politik, aber die Kunst, die schafft doch Bilder, Gedankenanstöße, die eben Bewusstsein bilden. Da fängt es halt an, oder? Irgendwo muss es anfangen.
Circular Flow, so heißt diese Ausstellung im Kunstmuseum in Basel über die Ökonomie der Ungleichheit. Bis Anfang Mai ist sie zu sehen und Johannes Halder hat sich für uns schon umgeschaut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was ist das? Seit Jahren wird behauptet, Streamingdienste seien der Tod des Kinos. Kompletter Unsinn, sagt der Münchner Kinobetreiber Thomas Kuchenreuter der Süddeutschen Zeitung und legt sogar noch einen drauf. Zitat: Ich verdiene an einem Netflix-Film mehr Geld. Kuchenreuter bietet seinem Publikum Netflix-Filme wie The Irishman an, auch wenn sie parallel online laufen. Die meisten Kinobetreiber sehen darin einen Tabubruch und kritisieren ihn scharf. Warum genau? Weil ich mit dem Gewohnheitsgesetz breche, nachdem Filme einen längeren Zeitraum exklusiv nur im Kino ausgewertet werden, sagt der Münchner Kinobetreiber und weiter, aber ich enthalte meinem Publikum doch nicht ein Meisterwerk von Martin Scorsese vor, wegen eines alten Geschäftsmodells, das längst obsolet ist. Seiner Erfahrung nach würde man voneinander profitieren und die Netflix-Werbung würde seinem Kino nutzen, weil die Leute den Film eben doch auch auf der großen Leinwand sehen wollten. Hat der Mann nun einfach Glück gehabt mit seiner Planung oder ist er ein Visionär seines Faches? Der Süddeutschen Zeitung gegenüber gibt sich Thomas Kuchenreuter jedenfalls sehr selbstbewusst. Er meint, das war schon bei der Digitalisierung so. Da waren sich viele Kinobetreiber einig, dass man keine digitalen Projektoren braucht. Sie kamen natürlich trotzdem. Mit den Streamingdiensten findet wieder eine Diskussion statt, die viele nicht zu Ende gedacht haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Interview, das der erfolgreiche Produzent Nico Hofmann der Frankfurter Allgemeinen gibt. Eher ein Rundumschlag vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber zur Zusammenarbeit mit den neuen Playern aus dem Netz im Vergleich zu den traditionellen Sendern wird Hofmann auch gefragt. Beide Märkte bewegen sich sehr schnell und sie bewegen sich aufeinander zu, so Hofmann in der Frankfurter Allgemeinen. Und weiter, beeindruckend ist die Geschwindigkeit. Sie bekommen bei Netflix innerhalb von 4 Wochen eine klare Ansage. Und der Produzent ist sich sicher, die Zuschauer finden die Trüffel. Bei so viel Optimismus leiten wir gleich über zur Welt, wo Manuel Bruck fröhlich feststellt, heute ist alles besser. Begeistert ist der Rezensent von der Uraufführung der neuen Oper von Olga Neuwirth in Wien. Ihr Orlando ist zudem das erste Werk einer Komponistin, das die altehrwürdige und ein bisschen angestaubte Wiener Staatsoper zeigt. Ein riesiger Publikumserfolg, so die Welt, die 3 folkloristisch dazugehörigen Buß inklusive. Komponistin wie Aufführung gehen mächtig zur Sache. Neuwirth lässt es Weltkriegs krachen, kann Pathos und virtuose Opernarie, Martalat mit Danke für diesen guten Morgen, zitiert O Tannenbaum und den Offenbach-Cancan, lässt ihre geliebte Trompete präludieren und das Schlagzeug wirbeln, pflügt sich durch Free Jazz, Filmmusik, Punk und Elektropop. So viel lustvolles Spektakel gelingt der SPD derzeit eher wenig. Selbst wenn man auf dem Parteitag trotzig die Internationale anstimmte. Das lag aber nur daran, meint die Taz, dass gerade viele Jusos im Saal waren. Die kennen in der Regel den Text, weil sie das Lied stets zum Abschluss ihrer Bundeskongresse singen. Das haben die Jusos mit der Linkspartei gemeinsam. Zur echten SPD-Parteihymne hat es die Internationale aber nie gebracht, weshalb der stimmstarke Juso-Chor für manche Genossen fast ein Revolutionchen war. Immerhin ein Kontertenor, freut sich die Taz. Bei so viel Lust an Neuem oder neu intoniertem Alten kann die Neuzürcher Zeitung heute nicht mithalten. Hier stimmt der Schriftsteller Alain-Claude Sülzer Loblied und Klagegesang in einem an auf ein ganz altes Kulturgut, auf das überquellende Bücherregal nämlich. Das könnte eine Schatzgrube sein. Klappt aber selten. Stattdessen gilt für Freaks, Sammler, Dauersucher nach dem ganz bestimmten Band im knarzenden Regal ein achselzuckendes: Hier sinkt nur noch Staub nieder.
Ulrike Timm aus den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit: Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Hier nochmal Musik von Altvorderen, die wieder da sind, nämlich The Who. She Rocked My World.